Wagner on Air, der Podcast des Richard-Wagner-Verband Hannover.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Folge von Wagner on Air. Und ich will gar nicht viel im Vorfeld sagen, sondern direkt meinen heutigen Gast begrüßen und ins Bild holen. Ich sage guten Tag, herzlich willkommen und guten Tag nach Frankfurt, Thomas Gugeis. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute die Zeit für das Gespräch nehmen.
Sehr gerne, schönen guten Tag.
Sie sind seit Beginn dieser Spielzeit Generalmusikdirektor der Oper Frankfurt und natürlich, wenn man eine solche Position einnimmt, dann wollen viele Journalistinnen und Journalisten mit einem sprechen. Das heißt, es gibt relativ viel über Sie zu lesen aus der Zeit, als Sie Ihr Amt angetreten haben. Und ein Artikel in der Neuen Musikzeitung, ich glaube, das kann ich ruhig sagen, trägt die Überschrift der Star-Dirigent Thomas Gugeis. Fühlen Sie sich als Star?
Ich hoffe, man fühlt sich nicht so. Ich glaube, ich fühle mich hier in vielerlei Hinsicht sehr, sehr herzlich empfangen in Frankfurt. Mhm. Und ich zitiere gerne den wunderbaren Kollegen und Menschen David Budd Phillip, der einmal sagte, I don't want to be famous, I just want to be successful. Und ich muss auch sagen, dass der Anreiz für mich quasi diesen Beruf zu machen, ist natürlich Kunst auf möglichst hohem Niveau zu gestalten. Das ist hier in Frankfurt auf jeden Fall möglich und darüber freue ich mich sehr. Und seit ich hier angefangen habe, hat sich diese Hoffnung und Erwartung in vollem Umfang bestätigt. Also da bin ich wirklich sehr glücklich.
Ich greife das Zitat, was Sie gerade gebracht haben, direkt auf. Sie möchten nicht berühmt sein, aber erfolgreich. Der Blick auf Ihre bisherige Karriere macht doch sehr deutlich, dass Sie ziemlich erfolgreich waren. Sie haben nach dem Studium direkt Ihre erste Stelle bekommen als Korrepetitor an der Staatsoper in Berlin, sind denn danach Assistent von Daniel Barenboim geworden. Weil Sie da so erfolgreich waren, wurden Sie dann Kapellmeister an der Oper in Stuttgart und dann hat Sie die Staatsoper als Kapellmeister wieder zurückgeholt. An einer anderen Stelle, in einem anderen Text, habe ich gelesen, wie sehr Sie oder wo Sie sich, oder einen Satz, in dem Sie sich sehr, sehr wertschätzend über die Oper und auch über das Luxusgut, was wir mit der Oper haben, geäußert haben. Ja, aber nicht nur auf der Ebene der großen Häuser, sondern es fängt ja an, dass wir einfach nach wie vor eine unglaubliche Vielzahl von mittleren und auch kleinen Häusern haben, die sehr emsig sind und sich sehr, ja, wirklich bemühen, dieses Kulturgut aufrecht zu erhalten. Vermissen Sie manchmal, dass Sie, wie viele andere Kolleginnen und Kollegen es von Ihnen ja auch gemacht haben, dass Sie nicht so den klassischen, in Anführungszeichen, klassischen Weg durch die Provinztheater gegangen sind, sondern dass Sie gleich sozusagen auf so hoher Ebene in Ihren Beruf einsteigen konnten?
Ich bin sehr, sehr dankbar auf jeden Fall für die Jahre, in denen ich als Repetitor gearbeitet habe und eben wirklich das Theater, also ja, wo man richtig eng auf Tuchfühlung geht mit dem Theater und auch mit dem Betrieb, wo man einfach mitbekommt, was passiert hinter der Bühne alles, wenn irgendwie Bühnenmusik zu proben ist oder wo können die stehen, wie koordiniert man das mit der Inspizienz. Ich finde, da lernt man sehr, sehr viel. Erstens, wie man Stellschräubchen dreht in diesem Betrieb und zweitens ist es das, was für mich auch die Faszination von Oper ausmacht, dass so viele Kunstformen und so viele Menschen zusammenkommen, völlig unterschiedliche, mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten eben, also die ganze Bühnentechnik, Kostüm, Maske, ja, was da nicht alles teilnimmt, um so einen Opernabend zu ermöglichen. Deswegen auch meine große Faszination für dieses Genre.
Sie haben an der Staatsoper oder Sie waren an der Staatsoper Berlin Assistent von Daniel Barenboim und damit haben damit sehr unmittelbar ja mit einem der ganz großen lebenden Dirigenten, ich möchte nicht so einen Begriff wie Legende verwenden, aber wenn es auf einen lebenden Dirigenten zutrifft, dann sicherlich auch auf Daniel Barenboim. Was würden Sie im Rückblick sagen, was war das Wichtigste, was Sie von ihm gelernt haben?
Ich denke, dass Kunst und Musik ganz besonders etwas zutiefst Menschliches ist und deswegen unglaubliche Kraft hat auf ganz vielen Ebenen. Und er hat das auch auf all diesen Ebenen gelebt, mit einer unglaublichen Größe. Er war ja, ist, sage ich jetzt mal, eines der letzten großen Universalgenies für mich. Nicht nur, weil er irgendwie 6 Sprachen fließend spricht und innerhalb kürzester Zeit dazwischen umschalten kann, sondern weil er wirklich als Politiker, Schriftsteller, Humanist, sage ich jetzt mal, auftritt, ebenso wie als Pianist und als Dirigent eben. Also auf ganz vielen Ebenen wirklich diese ja, zutiefst menschliche Kunst, Musik immer wieder zum Leben erweckt.
Ja. Eines der Ereignisse, was sicherlich für die Entwicklung Ihrer Karriere ganz wichtig war und auch in vielen Texten über Sie, über Ihre Laufbahn zu lesen ist, ist Ihr Einspringen in der Salome in einer Staatsoper im März 2018. Da sind Sie innerhalb weniger Stunden oder haben innerhalb weniger Stunden, wenn ich es richtig verstanden habe, diese Premiere übernommen von Christoph von Dohnányi und haben damit viele, viele Menschen von sich überzeugt, unter anderem auch Bernd Löwe, ihren jetzigen Intendanten in Frankfurt, der damals in der Premiere war. Wenn so etwas passiert oder konkret in dem Moment, als das passiert ist, Sie übernehmen innerhalb kürzestmöglicher Zeit die Premiere eines ja nun auch nicht einfachen Stückes wie Salome. Sind Sie da einfach so sozusagen unbenommen reingegangen oder hat das Ihre Nervosität, Ihr Lampenfieber ins Unerträgliche damals hochgepusht?
Also wenn man es quasi erstmal, wenn man die Fakten kurz richtig stellen möchte, ich habe wenige Stunden vor der Generalprobe übernommen.
Ah, okay.
Genau. Das heißt, das war sehr knapp. Ja, das waren 5 Stunden Vorlauf oder sowas. Und das ist schon, sage ich jetzt mal, da war schon sehr, sehr viel Adrenalin im Spiel, ganz sicher. Es waren dann aber nochmal die üblichen 2 Tage bis zur Premiere, wo man sich nochmal, glaube ich, sortieren konnte, wo man nochmal mit allen Beteiligten auch nochmal sprechen konnte, sich nochmal ein bisschen zurechtdrücken und ich für mich vor allem nochmal feststellen konnte, worum geht's, was sind die Dinge, auf die ich nochmal aufpassen muss, was will ich erzählen an dem Abend, was will ich rüberbringen. Und dann war es aber auch so, dass sich in diesen Tagen unglaublich deutlich gezeigt hat, wie ja, einfach unterstützend und ja, menschlich und künstlerisch mittragend das ganze Haus in Berlin da war. Also das war das Orchester ganz wesentlich, es waren alle Sänger, das war die Hausleitung. Von allen habe ich wirklich gespürt, dass die voll und ganz hinter mir stehen. Und das verleiht einem wirklich dann eine enorme Zuversicht erstmal, mit der man dann auch in diesen Rahmen gehen kann und sich dann auch freuen kann über so eine Premiere.
Ja, klar. Ja, also abgesehen von der, von der Kurzfristigkeit und von den sicherlich auch von den Schwierigkeiten des Stückes kann ich mir natürlich auf der anderen Seite auch sehr gut vorstellen, dass es für einen Vollblutmusiker vor allem aber natürlich eine große Freude ist, ein Stück wie Salome aufführen, fürs Publikum machen zu können. Ne?
Ja, absolut. Also ich meine, Salome war für mich schon auch besonders, weil das war die erste Oper, die ich live gesehen habe, zumindest an die ich mich live erinnern kann, als jetzt gar nicht so junger Mensch. Ich bin ja relativ spät erst zur Oper gekommen. Also ich habe die vielleicht mit 14 oder sowas in München mal an der Bayerischen Staatsoper erlebt. Und das war der erste große so mal Ausflug in die Oper. Und deswegen war diese Verbindung dann schon auch sehr prägend für mich. Und das Stück hat mich ja dann doch einige Jahre auch begleitet, auch bei anderen wichtigen Debüts. Und ist schon toll. Jetzt bin ich ja gerade dabei, Elektra vorzubereiten wieder für die Wiederaufnahme hier in Frankfurt. Und das ist natürlich nochmal, da ist nochmal mehr Meisterschaft und Erfahrung schon drin in Elektra. Ist noch bei Salome, da sind viele Sachen gerade in der Balance noch weniger differenziert und dadurch das Stück erstmal schwieriger vielleicht, weil es eben noch lauter ist eigentlich als Elektra, was man nicht meinen möchte, weil Elektra das wesentlich größere Orchester hat. Aber wenn man das tatsächlich alles macht, was bei Elektra an Dynamik drinsteht, dann geht das ganz gut. Also dann muss man da gar nicht viel komplett richtig ändern an Dynamik, wie das ja so oft dann bei Strauss und bei Wagner nötig ist. Das ist bei Salome nicht so. Auf der anderen Seite hat Salome sowas, eine so unmittelbare Kraft und Direktheit, also dieses lustvolle Musizieren, das dieses Stück in jeder Sekunde einfach fast zum Explodieren bringt. Da ist in Elektra noch mehr Übersicht schon drin. Ja? Da ist schon mehr dramatische Struktur und wie geht das alles? Das ist in Salome alles noch viel überbordender und einfach so ein genialischer Streich, der einfach so hingeworfen ist. Von einem, ja, man sagt, ja, das erste bedeutende Werk war 41, als er das geschrieben hat. Ja, also 41 und ein hochgradig erfolgreicher Komponist zu der Zeit. Also kann man jetzt nicht sagen, so, ja, Erstlingswerk und so ein genialer Wurf erstmal, so sagen wir, der hatte schon sehr viel Erfahrung.
Die Opern, die Werke von Richard Strauss, aber natürlich auch Wagners Werke sind die klassischen Werke, die der Generalmusikdirektor an einer Opernbühne dirigiert. Sie haben in einem anderen Interview gesagt, dass es Ihnen aber ganz wichtig sei, auch Mozart zur Chefsache zu machen. Und Sie haben Ihre erste Spielzeit in Frankfurt mit einer Neuproduktion von Figaro angefangen und über den Figaro gesagt, es sei vielleicht die beste Oper oder der Figaro sei vielleicht die beste Oper überhaupt. Wie kommen Sie zu dieser Einschätzung?
Weil es das Schreiben für ein Ensemble von Stimmen mit Sicherheit in ein völlig neues Universum hebt in der Musikgeschichte. Also wie da einfach in den großen Ensembles die Stimmen zusammengeschrieben werden, sodass der Eindruck wirklich entsteht, gerade also zum Beispiel am Ende vom vierten Akt, am Ende vom zweiten Akt, dass da ein Ensemble steht, als wäre das irgendwie das Ensemble von Tannhäuser. Aber es sind so wenig Mittel und es entsteht trotzdem so eine riesige Wirkung, die einen menschlich so berührt. Und das ist bei so einer Komödie, finde ich, schon auch das ganz Große. Da ist alles drin, das ganze Spektrum von Menschlichkeit. Und das wird so wahnsinnig schön und perfekt in Musik verpackt. Das ist schon eine Riesenfreude. Ich sage immer nur, das ist vielleicht die beste Oper der Musikgeschichte, weil ich bei Mozart echt immer, also ich muss immer mit mir selber kämpfen, ob ich gerade Figaro lieber mag oder Don Giovanni. Beides einfach Stücke, die ganz oben stehen und auf ihre Weise. Das Schöne ist ja im Leben, dass man sich nicht auf eins festlegen muss.
Absolut, ja. Die zweite Premiere war etwas ganz anderes. Ligeti, Le Grand Macabre. Eine der Opern des der letzten Jahrzehnte, die sicherlich mehr als andere zu einer gewissen Bekanntheit, zu einer gewissen Popularität auch gekommen ist. Nichtsdestotrotz hat es die Oper, ja, sagen wir mal, mindestens ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ja nach wie vor manchmal ein bisschen schwer auf Akzeptanz beim Publikum zu treffen. Ist es Ihnen ein Anliegen, auch ein bisschen dagegen anzuarbeiten und zu zeigen, dass die Skepsis, die Vorbehalte gegenüber der Musik, die, sagen wir mal, jünger ist als 80, 90, 100 Jahre, dass die gar nicht nötig ist?
Ja, absolut. Also das ist ja in meinen Spielplänen ebenso eine Art von Konstante wie in den Konzertprogramm, wo ich also immer wieder versuche, neuere Musik und neueste Musik zu präsentieren. Musik ist wie jede Kunstform ein Reflex auf gesellschaftliche Entwicklungen und dementsprechend, glaube ich, ist es immer wichtig, auch die Musik, die unter den Eindrücken unserer Zeit entstanden ist, zu präsentieren. Und da gibt es natürlich, weil unsere Zeit, glaube ich, wesentlich schneller geworden ist, weil sie lauter geworden ist, weil sie vielleicht geräuschhafter geworden ist, weil an vieler Stelle der Mensch oder die Natur etwas aus dem Fokus gerückt sind und unser Blick sehr oft mehr hingeht zu Richtung Technik oder Systemen, Theorien, ja, solche Sachen, hat sich auch die Musik ganz deutlich verändert und ist ja, vielleicht an manchen Stellen irgendwie technischer geworden, abstrakter geworden, geräuschhafter geworden, rauer, brutaler, vielleicht manchmal aggressiver, auf eine gewisse Art und Weise vielleicht auch hässlicher. Das sind alles, denke ich, schon Faktoren, die eben widerspiegeln, was auch mit uns passiert, was uns beschäftigt, wie es uns vielleicht auch geht, wie unser Blick auf die Welt ist. Und das ist sehr spannend und interessant. Auf der anderen Seite ist es ein Riesengeschenk, dass wir als nachschaffende Künstler, also ich speziell, auf den ganzen Schatz der Musikgeschichte zurückgreifen kann, dass man eben auch in schon lange gespielten Werken immer wieder neue spannende Fragen findet, die uns heute auch angehen.
Dann sind Sie mit Sicherheit auch aus dem Grund besonders froh und glücklich, jetzt in Frankfurt zu sein, weil die Frankfurter Oper ja, ich würde durchaus sagen, mehr als andere Theater in den letzten Jahren, Jahrzehnten, doch vor allem auch dafür bekannt geworden ist, dass einfach ein sehr, sehr großes, ein sehr breites Repertoire zu sehen und zu hören ist und eben auch viele Dinge, die nicht unbedingt jetzt neu sind, aber auch aus vergangenen Zeiten Werke, die völlig in Vergessenheit geraten sind, die es sich aber trotzdem lohnt, wieder auszugraben und dadurch eben diese unglaubliche Fülle und Bandbreite der letzten paar hundert Jahre Operngeschichte auch zu zeigen.
Absolut. Absolut. Vor allem ist es ein großes Geschenk, dass es hier in Frankfurt das Publikum gibt, das das unbedingt sehen möchte. Also die Akzeptanz einfach der Menschen, in solche Vorstellungen zu gehen und auch bei völlig unbekannten Titeln, also Titeln, die auch mir, bevor ich hier angefangen habe, nichts gesagt haben, ja, wo man manchmal was im Spielplan liest, wo man sich denkt, keine Ahnung. Und ich beschäftige mich dann natürlich damit, weil es ja Teil meiner Aufgabe auch einfach hier dafür zu sorgen, dass für alle Produktionen die entsprechenden Rahmenbedingungen künstlerisch geschaffen werden, dass sie sich möglichst gut entfalten können. Und also da finde ich immer wieder Sachen, wo ich sage, ich wusste überhaupt nicht, dass es den Komponisten gibt oder die Komponistin. Ja, also das gibt es wirklich. Und was ich besonders schön fand, dass zum Beispiel sowas wie Le Grand Macabre, letzten Endes sowas, ich müsste jetzt lügen, aber in der Gegend von 80% Gesamtauslastung hatte. Und das ist, finde ich, wahnsinnig erfreulich bei so einem nach wie vor anspruchsvollen zeitgenössischen Werk. Also das
Auf
ist
jeden
nicht
Fall,
einfach.
ja. Dazu kann ich etwas sagen, woran ich mich immer noch erinnere. Es ist ungefähr 25 Jahre her. Wir hatten hier in Hannover Le Grand Macabre in einer wirklich tollen Inszenierung. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, von wem die Inszenierung war, aber die Aufführung insgesamt war wirklich fantastisch und damals ein so großer Erfolg, dass Repertoireaufführungen einer ehrlich gesagt recht angestaubten und fürchterlich langweiligen Freischütz-Inszenierung zugunsten zusätzlicher Vorstellungen von Le Grand Macabre aus dem Spielplan geworfen wurden. Das hat mich damals, hat mich, fand ich beeindruckend. Und ich meine, diese Produktion war jeden Zuschauer wert. Und es hat mich damals wirklich sehr gefreut, dass ein solches Stück, was ich glaube auch zum ersten Mal in Hannover zu sehen war, dass das so einen Erfolg hatte. Also es funktioniert, vor allem wenn man es einfach ja auch gut und überzeugend ans Publikum heranbringt. Sprechen wir über Richard Wagner. Sie sind kurz vor Ihrer ersten Wagner-Premiere in Frankfurt am kommenden Sonntag, diese Woche Sonntag, dirigieren Sie die Premiere von Tannhäuser, aber es ist nicht nur Ihre erste Wagner-Premiere in Frankfurt, es ist auch, wie Sie mir im Vorfeld gerade verraten haben, Ihr erster Tannhäuser überhaupt. Sie haben schon einiges an Wagner-Repertoire dirigiert, den ganzen Ring, Lohengrin, den Fliegenden Holländer. In dem ganzen Kontext Richard Wagner, wo steht für Sie da der Tannhäuser? Welche Bedeutung hat für Sie der Tannhäuser?
Wir spielen ja die Wiener Fassung des Tannhäusers. Das heißt, die Fassung letzter Hand von Richard Wagner, wo beide Blickrichtungen, die man auf Wagner haben kann, sehr deutlich zum Vorschein treten. Das ist zum einen der Blick aus der Frühromantik von dem Komponisten eben Mendelssohn, Weber in Deutschland, aber vor allem natürlich die Grand Opera-Komponisten in Frankreich zu der Zeit, Meyerbeer, aber vielleicht noch stärker Auber, so in der Phase gerade. Was zum einen sich, glaube ich, in gewissen melodischen Gesten und auch in der melodischen Erfindung niederschlägt, aber auch an vielen Stellen in der Instrumentation. Man denke, finde ich, an den Anfang des zweiten Akts, der wirklich anfängt wie die italienische von Mendelssohn. Ich habe das sogar ein bisschen versucht, mal zu recherchieren und bin jetzt ziemlich sicher, dass es unmöglich ist, dass Wagner die italienische von Mendelssohn kannte, weil sie zu seinen Lebzeiten nur ein einziges Mal aufgeführt wurde, nämlich zur Uraufführung. Und die war in London. Und die konnte Wagner also nicht erlebt haben. Ob er vielleicht die Noten gesehen hat, mal in Leipzig oder sowas, weiß ich nicht. Jedenfalls merkt man sehr deutlich diesen Einflussstrang. Auf der anderen Seite hat man die nachkomponierte Fassung des Venusbergs und immer wieder die kleinen Überleitungen im zweiten Akt, die auch angereichert sind von dieser Venusbergmusik, die ein Resultat ist seiner eigenen Auseinandersetzung, also die letzten Endes in Tristan sich manifestiert hat, wo man also doch die ganz andere Richtung merkt, sowohl instrumentatorisch als auch in der Melodiefindung, weil alles natürlich sehr chromatisch ist und dadurch auch in der Harmonik. Das heißt, es treffen im Tannhäuser zwei Klangwelten aufeinander, die sehr, sehr gut die inhaltlichen Konzepte, die da antagonistisch sich gegenüberstehen, zum Ausdruck bringen. Das ist zum einen eben der Venusberg, das Erotische, das Lustvolle, das Kreative, das Freie vielleicht auch. Und zum anderen die Wartburg mit den Sängern, wo der Blick eher rückwärts gewandt ist, eher Richtung Mittelalter geht, auch von der ganzen Klangvorstellung her, aber auch natürlich in der Harmonik und etwas gesetzmäßiger alles abläuft. Ja. Und das finde ich sehr spannend und da finde ich, dass meine jetzt zurückliegende Auseinandersetzung mit Wagners Schaffen, vor allem aus meiner letzten Spielzeit, diese beiden Pole sehr, sehr deutlich erstmal gemacht hat, weil Holländer ist noch früher natürlich, da merkt man noch deutlicher diese Einflüsse, auch noch deutlicher die Herausforderungen, weil es einfach an vielerlei Stelle noch weniger differenziert ist, noch weniger von selber geht, wo man einfach nachhelfen muss tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise. Und auf der anderen Seite der Ring. Und im Ring, finde ich, merkt man als Ausführender unglaublich stark den Bruch zwischen dem zweiten und dritten Akt Siegfried, wo eben Meistersinger und Tristan komponiert wurden in dieser Lücke, die da dazwischen war. Und das ist wirklich also ein sozusagen physisches Erlebnis, ja, dass man da wirklich merkt, wenn man nach dem zweiten Akt zu dem dritten Akt nochmal reinkommt, dass da ganz grundlegend was passiert ist. Die Instrumentation verändert sich total. Es ist ein ganz anderes Gefühl, das zu dirigieren. Wirklich, man spürt ein ganz anderes Orchester plötzlich. Und ganz so extrem ist es jetzt beim Tannhäuser nicht, weil es immer in quasi kleineren Dosen kommt. Ja. Aber es ist trotzdem für mich sehr spannend und gerade auch spannend in dieser Fassung, weil es eben so zwei unterschiedliche Blickrichtungen auch auf das kompositorische Schaffen von Wagner erlaubt, aber natürlich auch sehr, sehr stark einfach den zentralen Konflikt des Werks unterstützt.
Beim Tannhäuser ist ja die Frage der Fassung eine, die immer bei jeder Neuproduktion eine Rolle spielt. Macht man die Dresdner, die allererste, die allerletzte? In der Mitte gibt es auch noch die ein oder andere. Mitunter kommt es auch zu immer mal Mischfassungen. Dass Sie sich jetzt für diese Fassung entschieden haben, war das auch mit Ihrer Entscheidung oder war das schon sozusagen, bevor Sie mit zum Zuge gekommen sind, war das schon festgelegt oder hatten Sie darauf noch Einfluss, jetzt für Ihren ersten Tannhäuser auch mit darüber entscheiden zu können, welche Fassung Sie spielen?
Absolut. Also man muss sagen, dadurch, dass ja Bernd wirklich sehr, sehr früh zum ersten Mal auf mich zugekommen ist und wir angefangen haben, darüber nachzudenken, ob wir das zusammen machen möchten hier in Frankfurt, sind wir schon sehr lange im Austausch und deswegen sind alle Sachen, die ich hier mache in Frankfurt, wirklich in einer Zusammenarbeit entstanden, also in der Planung. Mhm. Ich habe bis auf Grand Macabre, was ein Stück war, was während Corona mal hätte kommen sollen und dann gecancelt wurde, habe ich eigentlich alles andere haben wir zusammen entwickelt und bei Grand Macabre, als das aufkam, die Frage, ob ich das vielleicht machen wollen würde, habe ich sofort gesagt, unbedingt, weil ich das für ein also großes Meisterwerk der Operngeschichte halte. Jedenfalls, das war mein Wunsch, es quasi in dieser Fassung zu machen. Und wir haben das dann diskutiert mit dem Regisseur Matthew Wild. Und der hat sich auch gefreut darüber und hat gesagt, machen wir gerne.
Nun ist Frankfurt ein Haus mit einer großen, langen Wagner-Tradition. Möchten Sie schon etwas über weitere Wagner-Pläne für Ihre Frankfurter Zeit sagen oder ist noch nicht spruchreif?
Also konkret kann ich nicht sagen, weil da müssen wir die Pressekonferenz abwarten. Aber Sebastian hat sich ja wirklich in seinen Jahren hier sehr verdient gemacht, sowohl um Wagner und Strauss als auch um viele andere Komponisten und hat natürlich ziemlich viele Opern neu produziert. Das heißt, so viel denke ich, kann man sagen, die eine Oper, die jetzt noch ansteht, neu zu machen, die werde ich auch neu produzieren. Ansonsten werde ich mich dann in meinem Wagner-Schaffen quasi in Frankfurt auf Wiederaufnahmen sehr guter Produktionen konzentrieren. Was auch sehr schön ist, finde ich, muss ich sagen, weil gerade bei einem Orchester, in dem die Werke so intensiv in die DNA eingegraben sind, es ist ja schön, da einfach auch weiter zu bauen an etwas. Da muss man nicht von null quasi alles wieder neu konstruieren.
Ja. Wir wollen langsam zum Schluss kommen, deswegen noch eine Frage, ohne dass ich Sie konkret nach Werktiteln oder so etwas frage, aber jetzt haben wir über die großen Repertoirewerke Strauss, Wagner gesprochen. Gibt es abseits des großen Repertoires bestimmte Komponisten, bestimmte Titel, Werktitel, die Ihnen gerade unter dem Gesichtspunkt ein möglichst breites Spektrum der Operngeschichte auch abzubilden, die Ihnen besonders am Herzen liegen und wo Sie sich sehr freuen würden, wenn es Ihnen gelänge, das in Ihrer Zeit in Frankfurt auf die Bühne zu bringen?
Ja, absolut. Also auch Mozart haben Sie ja schon angesprochen. Das wird auch weiterhin eine Rolle spielen. Finde ich sehr wichtig, weil es einem einfach menschlich unglaublich gut tut. Und es ist die Grundlage von vielen Musizieren. Einfach in der Phrasierung, im Klang, im Nachdenken über Oper. Was ich schön finde und wichtig finde, ist nach wie vor eben eine Beschäftigung mit dem zeitgenössischen Repertoire. Wobei auch da muss man sagen, sicher auch Werke dazu gehören jetzt mal in dieses große Feld, die vielleicht jetzt schon vor 100 Jahren entstanden sind. Ja, also was ich hier in den nächsten Jahren auch immer verstärkt machen werde, ist das italienische Repertoire, weil das ist einfach fantastische Musik, die ich sehr mag und die ich eigentlich auch an unterschiedlichen Häusern, wie zum Beispiel in Wien, habe ich mindestens genauso viel italienisches Repertoire dirigiert wie deutsches und auch in Berlin immer wieder. Deswegen finde ich es auch nur passend, diesen Weg hier weiterzugehen. Und natürlich wird es auch ganz entsprechend dem Frankfurter Ruf einige Werke geben, die im Ausgrabungen sind, die ich vorher auch nicht kannte, aber in die ich mich jetzt verliebt habe und wo ich sage, ach toll, das wollen wir den Menschen zeigen, was es für ein tolles Stück ist.
Wir werden gespannt und aufmerksam verfolgen, was weiter passiert in Frankfurt. Wann ist die Pressekonferenz? Können Sie das schon sagen? Ab wann erfahren wir, was die nächste Saison bringen wird?
Ja, wenn ich müsste am 7. Mai sein, wenn ich mich nicht
irre. Okay, das ist Dienstag. Das ist ja schon, also ja, in knapp 2 Wochen.
Das ist, glaube ich, heute in 2 Wochen.
Ja. Heute in 2 Wochen. Gut, wunderbar. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und wünsche Ihnen vor allem erstmal für das, was ansteht, nämlich die Premiere Tannhäuser und die Wiederaufnahme Elektra, viel Erfolg. Und ja, noch einmal zum Abschluss freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch und noch einmal ja, ganz herzlichen Dank dafür.
Sehr gerne, danke schön.
Und natürlich auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer an dieser Stelle, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Zusehen und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal bei Wagner am Air.